mit einer kleinen Filmsequenz. Ich habe es euch ja versprochen, wollte es eigentlich letztes Mal machen. Es geht um... Oh, die Frauen. Oh! Okay. Es geht um den Charakter eines Leiters. Und wenn ich an Leiterschaft denke, dann muss ich immer an den Film Braveheart denken. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier das Licht, da machen wir es ein bisschen auf der Seite. So, ja, so ist besser. Und dort gibt es diese bekannte Szene, ne, wo Braveheart William Wallace auf Robert the Bruce trifft und er diesen folgenschweren Satz zu ihm sagt: Menschen folgen Mut und Taten und keinen Titeln. Menschen folgen Mut und Taten und keinen Titeln. Und das möchte ich als Einleitung mal nehmen zu dem Thema auch, was ist Charakter? So, wir werden jetzt das mal kurz abspulen und dann steigen wir ein. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, mal im Langenscheid Wörterbuch und in anderen Wörterbuchen überall versucht, mal rauszufinden, woher kommt das Wort Charakter eigentlich? Ich habe es nirgendwo gefunden. Weiß nicht, weiß es von euch jemand? Was heißt das Wort Charakter eigentlich? Es gibt nur diese allgemeinen Erklärungen: Gesamtheit der seelischen Eigenschaften, Wesenszüge eines Menschen, individuelle Wesensart, Menschen mit ausgeprägten, unverwechselbaren individuellen Eigenschaften, Wesensmerkmalen, innere Haltung, sittliche Grundeinstellung, moralische Integrität. In einem anderen Wörterbuch war noch Landschaftsform, herausragende Teile in einer Landschaft. Ne? Also mir war es trotzdem mal wichtig, das auch nochmal zu zeigen. Charakter, was bedeutet Charakter? Ne? Ich denke, es ist schon okay, die Gesamtheit der seelischen Eigenschaften, Wesenszüge eines Menschen, unsere individuelle Wesensart, deine unverwechselbaren Eigenschaften und ganz wichtig, deine innere Haltung, deine sittliche Grundeinstellung, deine moralische Integrität. Und wenn wir leiten wollen, dann müssen wir uns mit Charakter beschäftigen, müssen uns mit dem beschäftigen, was in uns ist. Denn Leiterschaft ist immer Reproduktion. Ein Leiter reproduziert. Egal, ob du einen leitest, 100 leitest oder 1000 leitest, du reproduzierst dich in der Person, die du leitest. Wenn du lang genug mit einer Person zusammen bist, wird sie in einer gewissen Weise ein Spiegelbild deiner eigenen Personalität sein, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über Leiterschaft wirklich Bescheid wissen. Leiterschaft, sagt man auch, ist Einfluss. Du kannst es von dir wegweisen, wie du willst, aber Leiterschaft ist Einfluss. Wer leitet, beeinflusst. Punkt. Da gibt es kein Drumherum. Ja? Und wir müssen ganz klar sagen, das kann ein Einfluss zum Schlechten sein. Die Geschichte beweist es. Und es kann ein Einfluss zum Guten hin sein. So, als Christen wollen wir natürlich Leiterschaft definieren als Einfluss zum Guten, zum Besseren hin. Wenn wir von Leiterschaft reden, möchten wir Menschen zum Besseren hinführen und das wollen wir auch lernen. Menschen folgen natürlicherweise eher dem nach, was sie sehen, als dem, was sie hören. Das ist, wenn wir über Charakter sprechen, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Menschen folgen natürlicherweise eher dem nach, was sie sehen, als was sie hören. Lass diesen Satz mal auf dich wirken. Stimmt das? Das ist richtig, ne? In der Regel, wir werden stärker von dem angezogen, motiviert, was wir sehen, wobei Sehen nicht nur unbedingt visuelles Sehen ist, sondern wo wir eine gewisse Sicherheit haben, Erfahrung gesammelt haben. So das, was wir sehen, fühlen, hören, tasten können. Und da sind wir dann überzeugt, da folgen wir dann gerne. So, was wir nur hören, was passiert da in der Regel? Du denkst, naja, hier rein, da raus. Oder ja, wer weiß, man kann viel reden, ne? Man kann viel sagen. Unser Charakter wird also durch unsere Taten sichtbar, haben wir gelernt, was umgekehrt heißt, keine Taten oder wenig Taten oder untaugliche Taten bedeutet auch ein schlechter Charakter. So, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir leiten, was sehen die Menschen? Sehen die Menschen was in uns? Sehen sie etwas, was sie motiviert, mir wirklich vertrauensvoll nachzufolgen? Oder sehen sie nichts? Überzeuge ich sie nur mit Worten? Es gibt eine Ausnahme, und das ist oft die Menschen, wenn sie einer potenziellen Leiterpersönlichkeit begegnen, und dieser Leiter ist aufgrund einer sehr guten Kommunikation, auch einer entsprechenden äußerlichen Erscheinung in der Lage, Eindruck zu machen, dann geben Menschen sehr häufig einen Vertrauensvorschuss. Also es ist nicht immer so, dass Menschen nicht folgen, wenn sie was hören. Das sehen Sie oft bei den Politikern. Zu Wahlkampfzeiten, da versprechen die Politiker eine ganze Menge. Und viele Menschen geben dann den Politikern in Form der Stimmabgabe einen Vertrauensvorschuss. Was wir halt sehr oft erleben, dass der Vertrauensvorschuss nie eingehalten wird. Deswegen rangieren Politiker auf der Werteskala, die es gibt, also noch unter dem Gebrauchtwagenhändler. Gab es mal im Fokus so eine Werteskala. Ist übrigens interessant, Pfarrer waren auch nicht weit weg von Gebrauchtwagenhändlern entfernt. Ja, das habe ich irgendwo mal, die muss ich mal mitbringen. Das ist echt erschreckend eigentlich. Aber was passiert, wenn wir viel reden und wenig halten, dann verspielen wir unsere Integrität. Das heißt, Menschen hören eine Menge, Menschen vertrauen uns, aber es kommt nichts hinten nach. Und das ist sehr, sehr zerstörerisch. Als Leiter müssen wir auf unseren Charakter achten, und das heißt, wir müssen lernen, dass unser Inneres mit dem Äußeren übereinstimmt. Unsere Worte müssen identisch sein mit unseren Taten und Handlungen. Unseren Worten müssen auch die gleichen Taten folgen. Nur dann sind wir verlässlich, vertrauenswürdig und für die Menschen auch als Führungspersönlichkeiten akzeptabel. Und es spielt keine Rolle, ob du ein Leiter von einer Person bist, von 100 oder 1000. Ob du deine Familie leitest, in deinem Geschäft oder in deiner Firma, in deiner Abteilung, in deinem Verein, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn wir das nicht tun, sprich, wir reden viel, wir bauen ein gewisses Bild auf vor den Menschen, die Menschen vertrauen uns, aber wir tun dann nicht, was wir gesagt haben, passieren mehrere Dinge. Zunächst verlieren Menschen die Motivation und das Vertrauen, uns zu folgen. Was passiert, wenn du einen Chef hast, der dir alles Mögliche verspricht und er hält es nicht? Gutes Beispiel, ich war vor vielen Jahren in einer bestimmten Abteilung meiner Firma, für die ich damals tätig war, im Marketingbereich. Und mein damaliger Chef hat mir immer eine Umsatzbeteiligung versprochen. Und jedes Jahr, wenn das Jahr zu Ende war, hat er 1000 Ausreden gehabt, diese Umsatzbeteiligung nicht auszahlen zu müssen. So, das Resultat war natürlich folgendes, dass ich im Jahr drauf nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht habe. Ja, Vertrauen verschwindet zum einen, ich habe auch anderen Versprechungen nicht mehr getraut und die Motivation geht nach unten. Was war passiert bei meinem Chef? Er hat eigentlich mir gegenüber nur noch ein Amtsautoritätsverhältnis gehabt. Marco wird daher noch ein bisschen mehr darüber sprechen, aber Amtsautorität ist das geringste Autoritätslevel, mit dem du führen kannst. Was ist Amtsautorität? Ich habe einen Stern und du hast keinen. Und weil ich einen Stern habe und wir in einem bestimmten Gesetzesrahmen leben, musst du mir gehorchen. So, das Gesetz zwingt dich, mir zu gehorchen. Und das ist die geringste Form von Autorität, die wir ausüben. Das gilt auch in der Familie. Wenn unsere Kinder uns nur gehorchen, weil wir stärker, cleverer und größer sind, dann mag das eine Form von Autoritätsausübung sein, aber sie ist äußerst ineffizient. Du wirst auf lange Sicht keine befriedigenden Resultate im Leben deiner Kinder erzielen. Das ist das niedrigste Autoritätslevel. Und viele von uns sind mit diesem Autoritätslevel groß geworden, erzogen worden. Ich sage das jetzt nicht, um Eltern anzuklagen, weil die Eltern haben es oft selber nicht gelernt. Und wir wissen es von unseren Altvätern, noch nicht mal zwei Generationen zurück, war das eben. Autorität war Macht, Punkt. Aber Autorität ist nicht Macht. So, okay, wenn wir also auf dieses Level runtergleiten, leiten wir nur noch durch Amtsautorität, wenn unsere Worte mit den Taten nicht mehr übereinstimmen. Dritter Punkt ist, entsprechend gering ist dann der Output an Produktivität unter unserer Leiterschaft. Das habe ich ja gesagt, die Menschen tun nur noch, was sie tun müssen. Ich habe nur noch das getan, was ich tun musste und was für mich wichtig war. Mich hat überhaupt nichts motiviert, mehr zu tun. So, und das ist eine Katastrophe, ne? Wenn du leitest und die Menschen, die du leitest, erbringen nur noch ein Minimum an Leistung. Und dasselbe ist auch, wie gesagt, nochmal in der Familie oder in der Beziehung. Wenn Familie oder Beziehung auf diesem Level läuft, dann kommt nur der geringste Output raus, weil es ist keine Motivation da, die Menschen tun nur noch, was sie tun müssen. Und der letzte Punkt ist, ich werde mein Ziel oder meine Vision nicht erreichen oder unter unverhältnismäßig hohen Kosten. Das heißt, ich stecke viel mehr rein, als ich rauskriege, oder ich wechsle mein Geld, wobei Geld auch Emotionen sein können. Ich tausche es nur. Es kommt nichts mehr rüber. Und das Ganze hat seinen Anfang eben weiter oben genommen, wenn mein Charakter als Leiter nicht stimmt, wenn kein Charakter da ist, wenn meine Worte und Taten nicht dem entsprechen, was ich sage. Oder wenn keine Worte und Taten, oder besser gesagt Taten da sind, die Menschen sehen können, die Menschen motivieren, die Vertrauen schaffen in den Menschen. Es ist interessant, diese vier Punkte, die ich hier aufgezählt habe, kann man sehr häufig in politischen oder gesellschaftlichen Systemen erkennen, die entweder auf Diktatur basieren oder rein auf Machtmissbrauch. Nehmen wir mal ein Beispiel, die ehemalige Sowjetunion oder den Kommunismus schlechthin. Menschen verlieren die Motivation, das Vertrauen zu folgen. Geleitet werden Menschen nur noch durch Amtsautorität, Diktatur. Output an Produktivität geht in den Keller runter. Die ganze Volkswirtschaft geht in den Keller runter. Und das haben wir gesehen im Ostblock. Und das siehst du heute noch. Und Ziele und Visionen, ob das 5-Jahres-Pläne waren damals, die mit schöner Regelmäßigkeit nicht erreicht wurden oder wo dann so rumgetürkt wurde, dass sie erreicht wurden, das ist dann das Resultat des Ganzen. Und du kannst dieses Level auf jede Ebene von Leidenschaft runterbrechen. Das ist mir sehr wichtig, dass du nicht denkst, naja, das ist was für große Leiter, für Politiker oder für so. Das funktioniert auf jeder Ebene, wo du leitest. In deiner Familie, in deinem Verein, in deiner Firma, wo immer du in Leidenschaft stehst, funktioniert das. Und wir könnten sehr, sehr viel erzählen heute Abend, aber ich möchte eher euch Prinzipien vermitteln, die leicht greifbar sind. Das kann man sich merken. Das ist ganz simpel und du musst es einfach nur mal anwenden und schon kriegst du einen anderen Output. Das ist faszinierend und es stimmt. Deswegen muss ein guter Leiter auch einen guten Charakter hervorbringen und was noch viel wichtiger ist, er muss konstant an diesem Charakter arbeiten, um ihn zu verbessern und auch zu erhalten. Im Alten Testament, wenn du mal das zweite Buch der Könige liest, das ist ein sehr dramatisches Buch, wir lesen das jetzt mal nicht von der Zeit her, aber da findest du die Geschichte der ganzen Könige nach David. Und das Interessante ist, da sind viele Halunken dabei, aber es sind auch einige dabei, die einen recht guten Start haben und dann plötzlich, als es ihnen so richtig wohl geht, stürzen sie ab. Sie hören auf, an ihrem Charakter, an ihrer Integrität zu arbeiten. Sie geben keinen Input mehr, sondern nehmen nur noch Output. Und das Volk ging nach unten weg, das Volk fiel in den Götzendienst rein, das Volk hat sich aufgelehnt und es war alles schlecht. So, und deswegen ist es sehr wichtig, wir können nicht sagen, nur weil wir vielleicht im Moment recht erfolgreich mit unserer Charakterbildung sind, so, jetzt habe ich mein Charakterlevel erreicht und jetzt kann ich mich hinsetzen und ausruhen. Charakterprägung findet unser ganzes Leben lang statt. weil nach Gottes Willen wachsen wir alle beständig. Es hört sich vielleicht für manche einen unangenehm an, aber Gott möchte mit dir nie aufhören, solange du atmest, dich weiterzuentwickeln. Das Schlimme ist, dass viele auch mit 65 auch geistig in Rente gehen. Es ist echt so, gehen geistig in Rente. Ne? Jetzt habe ich meinen Teil getan und jetzt lasse ich den Riemen komplett runter. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist, sondern ich glaube, dass Gott unser Leben lang möchte, dass wir advancen, nach vorne gehen, uns weiterentwickeln. Weil wir haben auch im hohen Alter noch eine Aufgabe, der Generation nach uns ein Vorbild zu sein. Wisst ihr, warum wir so viele Generationenkonflikte haben? Weil es keine Vorbilder gibt. Weil viele Jugendliche sagen, so wie der will ich nicht werden. Und weil man auch einen ganzen Volk nicht gelehrt hat, ne? Das ist auch unser ganzes soziales System ist darauf aufgebaut. Ne? Mit 60 oder 65 gehörst du zum alten Eisen, du bist nutzlos, du hast ausgedient. Ne? Wenn du mal in Kulturen der dritten Welt reingehst, da ist es oft ganz anders. Ne? Da werden die Alten geehrt, da weiß man, dass die Alten über Lebenserfahrung verfügen, die Jugend nicht hat. Und vor allen Dingen oft die Lebenserfahrung der Alten sichert dort manchmal ganzen Stämmen das Überleben. Und deswegen werden sie in Ehren gehalten. Und weil das so ist, arbeiten sie auch beständig an sich selber weiter. Nur bei uns hat man das durch eigene Systeme, die man erfunden hat, völlig ausgehebelt, das Ganze. Und das führt auch dazu, dass viele Menschen, wenn sie in ein bestimmtes Alter kommen, meinen, sie können jetzt auch geistig in Rente gehen, mit ihrer Charakterentwicklung in Rente gehen. Und da möchte ich dich ausdrücklich ermutigen, hab eine Vision bis zu deinem letzten Atemzug. Geh nicht in Rente. Geh niemals in Rente. Du hörst vielleicht auf, in deinem Job zu arbeiten, aber deswegen gehst du nicht in Rente. Fang an, den Herrn zu fragen, was er mit deinem Leben tun möchte. Wir werden auch im Laufe dieses Leiterseminars noch darüber sprechen. Fang an, deine Lebensvision zu entdecken und wir werden dir dabei helfen. Fang an dieser Lebensvision ein Leben lang zu arbeiten und du wirst eine Vision, eine Mission haben, die bis an dein Lebensende hält. Und eine echte Vision, Mission zu haben, gibt dir Feuer, gibt dir Lebenskraft, gibt dir Spannkraft und Energie bis ins hohe Alter rein. Ihr habt bestimmt schon Leute kennengelernt, die vielleicht sogar schon 75 oder 80 sind und die eine ungeheure Ausstrahlung haben. Und wenn du siehst, die haben Purpose, die haben einen Grund zu leben, die haben Ziel, die haben Mission, Vision. Und dann gibt es Leute, die sind schon mit 60, sehen die aus wie 90. Ne? Und die haben keine Vision. Die einzigste Vision ist der neue Fernseher und hoffentlich kommt jetzt bald das Kabelfernsehen zu mir oder ich kann eine Premiere leisten. Ne? So, es ist alles nur noch... Und wir können nicht erwarten, dass der Staat uns Visionen gibt. Ne? Oder die Kirche, Altenclubs schafft, wo ein bisschen mehr besseres Programm ist. Das ist eine Aufgabe, die an uns liegt. Und Gott hat in jeden von euch Gaben reingelegt und möchte, dass ihr die entwickelt. Und dafür gibt es kein Ende, kein Ende. Du kannst nicht sagen, mit 70, mit 60 ist Schluss. Und dann ist das Leben aufregend, es ist schön, es ist herrlich. Wir haben am Sonntag ja die Maria Prean im Gottesdienst. Das ist auch so eine alte Grand Lady, ne? Aber die geht ab wie so ein Fake-Besen. Ne? So, und die ist voller Spannkraft und voller Frische. Und das ist einfach, weil die hat eine Vision. Ne? Die geht nicht in Rente. Billy Graham, der große Evangelist, ne? Als er mal mit 75 gefragt wurde, ja, wann er denn endlich in Rente geht, sagt er, was ist Rente, was ist Pension? Ich kenne das Wort nicht. Ne? So, und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Ich meine, klar, es heißt nicht, dass ich blockiere und die Jungen nicht ranlasse, aber ich habe eine Vision und ich mache vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt Platz für die Jungen, aber ich bin dann für die Jungen da als ihr Mentor, ihr Freund, ihr Förderer im Hintergrund. Und das ist eine so wunderbare Aufgabe. Und sie werden dich ehren dafür. Das ist auch das, was Gott sagt, dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlgeht und du lange lebst in dem Land, in dem du bist. Das ist eine Verheißung drauf. Vater und Mutter ehren heißt doch geistige Väter und Mütter ehren. Weil wenn du das tust, entsteht Leben. Und Leben wird ausgetauscht. Du profitierst und sie profitieren. Und es ist, was passiert, verlängert in der Tat dein Leben. Du bekommst Weisheit, die du sonst nicht kriegst. Auf der anderen Seite, die Älteren bekommen einen Sinn für ihr Leben, was ihnen wieder Spannkraft gibt. Ich werde gebraucht. So, und das ist auch etwas, wo wir dran arbeiten können, was schon eine Vision für uns sein kann. Ich möchte ein solches Leben leben. Ich möchte meine Kinder dahingehend erziehen. Ich möchte Jugendlichen, mit denen ich vielleicht zusammenkomme als Christ, in diese Richtung hinein beeinflussen. Und dann bist du schon Leiter. Beeinflusst die Stimmung im Land. Und wenn das jeder machen würde, würden gewaltige Veränderungen erleben. Zur Charakterbildung empfehle ich dir einfach mal Sprüche Kapitel 1 bis 8 durchzulesen. Das ist eine Fundgrube an Charakterbildung. Das ist so wunderbar, das ist so erfrischend und das sind universelle Gesetze, ewig gültige Wahrheiten, die einfach funktionieren. Das sind Dinge, die sind jahrtausende lang erprobte Lebensweisheiten, die einfach funktionieren. So, ihr habt ihr aufgeschrieben, wir können natürlich nicht alle 40 vorlesen lassen. Ich würde mal einfach sagen, drei mutige, lest mal einfach vor, was ihr so aufgeschrieben habt. Drei mutige. Okay, Ricardo, fang mal an. Laut bitte.
Guckt zu mir hin, dann nimmt es auf. Weise, geduldig, offen, mitfühlend, beratend, zärtlich und stark.
Corinna? Menschen führen können, Ehrlichkeit, kommunizierfähig, Zukunftsvorstellung, vorbildlich, Lob und Tadel, richtig umgehen können, Vertrauensfreiheit, mutig, freundlich, ordentlich. Vertrauenswürdig, sich seiner Verantwortung bewusst sein, loyal. Beziehung zu Gott Nummer 1, barmherzig, geduldig, standfest, eigene Persönlichkeit, ehrlich, mutig, kämpferisch, transparent und freundlich.
Mhm. Noch jemand?
Darin? Klar in der Führung, integer, flexibel, dienend, offen, begeistert, visionär, vermittelnd, eloquent und eine Autorität.
Ich nehme an, wenn wir jetzt weitermachen würden, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, das habe ich auch. Ne? Oder wie ist so das Empfinden? War das schon so ein guter Durchschnitt? Oder hat jemand was völlig außer der Reihe? Bösartig, gemein, niederträchtig? Aber diese Eigenschaften, wie du sie aufgeschrieben hast, interessanterweise, deswegen sollst du sie dir aufschreiben, genau das werden Menschen von dir erwarten, wenn du sie führst. So, deswegen habe ich schon letztes Mal darüber gesprochen, ein wesentlicher Punkt, Leiterschaft zu praktizieren, ist Self-Leadership, Selbstleitung. Ich leite mich selber zuerst. Du leitest dich selbst zuerst. Und fang einfach mal an, die Dinge, das, was du willst, dass man dir tue, das tue auch dem anderen, sagt Jesus. Ne? So wie du von den anderen behandelst, werden möchtest, so behandle sie auch. Das nimm dir einfach mal und sag, okay, so möchte ich werden. Da hast du Hausaufgaben. Ne? Und ich möchte dich ermutigen, diese Fähigkeiten werden dir wirklich helfen, in deinem Leben weiter voranzukommen. Und wenn du das anwendest, egal wo du dich im Moment befindest, auf welchem Level, es wird dich weiterführen. Ich möchte einfach noch mal durch einige Charaktereigenschaften mit euch so durchgehen, bevor ich dann an den Marco weitergebe. Das ist die Charaktereigenschaft der Integrität. Integrität beinhaltet Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. So die Kernfrage bei Integrität ist immer die auch, stehst du zu deinem Wort? Bleibst du auf Kurs, auch dann, wenn es scheinbar Nachteile für dich bringt? Viele Leiter knicken ein, wenn es anfängt eng zu werden. und wenn Nachteile auftauchen. Ja. Und Menschen gucken sehr genau, was macht der Leiter, was macht er vorne. Ne? Nimmt er plötzlich sein Wort zurück, wenn es für ihn eng wird? Ne? Ah ja, so habe ich es nicht, ja, jetzt ist es so, so lieber nicht. Ne? Oder bleibt er auf Kurs? So, Leiterschaft hat sehr viel damit, Integrität hat sehr viel damit zu tun, dass wir auf Kurs bleiben, dass wir absolut vertrauenswürdig sind. Eine andere Sache ist, sind bei dir Vertraulichkeiten sicher? Das kam auch ein paar Mal hier. Ne? Menschen kommen zu dir, vertrauen sich dir an, in bestimmten Situationen. Sind diese Dinge bei dir sicher? Oder tust du sie gleich ins Internet schreiben? Und deine Seelsorge als Fallbeispiel Nummer 391. Ne? Hier ist die E-Mail-Adresse des Opfers. Integrität. Bist du unbestechlich, unparteiisch? Viele Leiter knicken ein, wenn dann irgendwelche Geschenke ins Spiel kommen. Und Geschenke heißt nicht immer so ein Bündel Geld, ne? Das können Gefälligkeiten, Freundlichkeiten, sonst was sein. Wenn du leitest, und auch es spielt keine Rolle, auf welchem Niveau, werden immer wieder Leute versuchen, auch ein Stück weit deine Leiterschaft zu manipulieren. Das fängt sogar in der Familie an. Wir haben nur 2 Kinder. Die Kinder sind erfindungsreich darin, wenn es um irgendetwas geht, in ihren Vorteil Mama und Papa gegeneinander auszuspielen. Das ist unglaublich. Ne? Das sind uns Menschen drin. Die machen das geschickt. Da entwickeln sie Fähigkeiten, da staunst du nur. Ne? Wenn es um den Hausarrest geht und nach 5 Minuten streitest du dich mit deiner Frau, und es geht doch eigentlich um den Kerle. Ne? So, genauso ist es oft auch in Leiterschaft. Wenn du in Leiterschaft stehst, wirst du damit rechnen müssen, dass Menschen sich dir auch nähern. Und nicht jeder Mensch nähert sich dir in einer guten Absicht. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo wir auch vorsichtig sein sollen, wo wir die Motive der Menschen, vor allem wenn sie extrem freundlich sind, hinterfragen sollen. Die Küsse des Hassers sind trügerisch, heißt es zum Beispiel in den Sprüchen. Und als Leiter sollten wir einfach auch vorsichtig sein, wenn Freundlichkeiten übertriebener Art kommen, wenn extreme Zuwendungen kommen oder wenn plötzlich Abhängigkeiten entstehen. Wir müssen uns immer wieder fragen, okay, was bedeutet es für mich, wenn ich jetzt eine Entscheidung zu treffen habe? Ich kann euch aus der Praxis einfach mal sagen, es kommt immer wieder mal vor, dass ich auch als Leiter zum Beispiel von Menschen für die Gemeinde einen größeren Betrag gespendet bekomme, nicht für mich persönlich, sondern für die Gemeinde, ne? Und die Leute kommen, geben das persönlich bei mir ab. Und du fragst dich auch, ja, warum überweist das die Person nicht? Warum wird es mir persönlich gegeben? Ne? Ist da was dahinter? Ne? So, natürlich freue ich mich drüber. Gell? Aber was ich oft auch mache, ist, ich sage den Leuten, hey, ich finde es absolut super und toll, dass du uns unterstützt, dass du in unsere Vision richtig reinsehen tust. Aber ich möchte eins sagen, du bist für mich ein Freund, du bist eine Freundin oder ein Bruder oder was auch immer, aber das Geld wird niemals eine Decke vor meinen Augen sein, wenn ich dich zurechtweisen muss, wenn irgendwas nicht okay ist. Und das ist etwas, was sehr gut ist, wenn wir rechtzeitig lernen, auch mit solchen Dingen innerlich einen Stand einzunehmen, uns nicht kaufen lassen. Ja? Sei es durch Gefälligkeit oder andere Menschen kommen und dienen dir, arbeiten wie die Weltmeister in der Gemeinde, sind richtig voll 100% und du bist froh, da herrscht niemand sonst für den Dienst. Ne? Und plötzlich fangen die Leute an, Forderungen zu stellen, subtil. Und auch da, ich spreche einfach aus Erfahrung, kann es sein, dass du dann plötzlich gebunden bist, ne? Und dann laufen Dinge wirklich extrem schlecht. Und eine Hand will sich auf den Mund legen. Dann kommen die Gedanken, ja, aber wenn ich jetzt was sage, ist der sauer und macht den Dienst vielleicht nicht mehr. Ne? Und ich habe das erlebt, ich mache ja auch Mentoring für verschiedene Gemeinden, wo diese Dinge laufen. Wo Leitern die Hände unter den Mund gebunden sind durch Gemeindegliedern, die sich unentbehrlich gemacht haben, die dann ihr eigenes Ding drehen und ziehen. Sondern, dass er einfach auch mutig lernt, es im Kleinen schon, dass du innerlich unabhängig bleibst. Unser Versorger ist Gott. Gott versorgt dich mit Finanzen, Gott versorgt die Gemeinde mit Finanzen, Gott versorgt die Gemeinde mit Mitarbeitern. Wir dürfen nur als Leiter vom Herrn abhängig sein. Nicht von Menschen, nicht von Finanzen, nicht von Umständen. Und damit wahrst du Integrität. Ne? Und das geht bis hin an beste Freunde. Ne? Es gibt irgendwo einen Punkt, wo du auch integer sein musst. Wo du vielleicht auch deinem besten Freund und Kumpel mal sagen musst, hey, so geht es nicht. Ich bin ein paar Mal vor Situationen wie diesen gestanden. Es ist hart. Du möchtest am liebsten abhauen, weglaufen, davonlaufen, dich drücken, drum, das irgendwie jemand anderen geben oder nur weggucken. Aber du verspendest, machst, verspielst du deine Integrität. Bei den Betreffenden, weil sie merken, sie können machen mit dir, was sie wollen. Du verlierst Autorität bei ihnen. Und was noch viel schlimmer ist, andere kriegen das mit der Zeit mit. Und du verlierst ihre Autorität. Und am Schluss verlierst du alles, wo du gemeint hast, du gewinnst oder du tust es, um Frieden zu bewahren. Aber in Wirklichkeit wirst du immer tiefer runtersinken. So eine Integrität bedeutet, ich lasse mich nicht binden. Nicht durch Geschenke, nicht durch freundliche Behandlung, nicht durch Dienste, die mir Menschen tun. Ich bin allein abhängig vom Herrn. Ein weiterer Punkt, Mut. Im Militär gibt es eine Aussage, die hat sich bei mir ganz tief eingebrannt. Ich war 4 Jahre bei der Infanterie. Und da gab es einen Satz, Standardsatz, der hieß, geführt wird von vorne. Im Gefecht. Geführt wird von vorne, nicht von hinten. Und das heißt, du bist bei deinen Männern, du bist vor deinen Männern und du führst sie ins Gefecht. Und du stehst nicht hinter ihnen. Und im Grunde genommen, wenn wir das Wort Führung untersuchen, was ist denn da drin? Ne? Führen. Wie führt man denn jemand? Wie führe ich jemand über die Straße? Ne? Ich gehe voran. Ne? Wie führe ich mein Kind über die Straße? Ich gehe voran. Führung bedeutet, Mut zu haben, sich nach vorne zu stellen und voranzugehen. Ein Leiter hat Mut, ein Leiter macht sich sichtbar, ein Leiter exponiert sich. Ein Leiter muss immer auch die Angst überwinden, dass er wie ein Alien aussieht. Ja? Das war so toll, dieser Braveheart steigt die Treppe hoch, hat nicht hinten eine Ecke gesagt, ich gehe jetzt nach England und greife sie an. Er stand oben auf der Treppe, jeder sieht ihn, es wird still im Saal und sie fragen ihn, was machst du? Ich marschiere in England ein. Jeder hat es gesehen. Das war Mut. Und ein Leiter muss Mut haben, auch seine Entscheidungen öffentlich, wenn die Zeit reif ist, kundzutun. Zu ihnen zu stehen. Und nicht, wenn alle Buh machen und hehehe einknicken, sondern sie sagen, okay, das ist es. Die Bundeslade mit den Priestern ging dem Volk Israel auf dem ganzen Weg in der Wüste voran. 1000 Meter immer wieder vom Volk entfernt wurde die Bundeslade getragen. Als es in den Jordan ging, wer waren die Ersten, die nasse Füße kriegten? Es waren die Führer des Volkes. Und sie standen im Wasser, bis das ganze Volk durch war. Ein Bild dafür, dass ein Leiter auch immer exponiert ist. Die hätten ja sagen können, jetzt schnell durch, ne? Vielleicht lässt Gott das Wasser doch sausen. Aber sie standen im Wasser, Josua und die Priester und die Lade und das Volk, bis das ganze Volk durch war. So ein Leiter steht auch im Riss, ein Leiter steht sichtbar für alle in schwierigen Zeiten. In der Bresche, im Brennpunkt. Und zieht sich nicht auf eine sichere Position zurück und sagt zu den anderen, macht ihr mal. Weil das gibt den Leuten Mut, voranzugehen. Die Israeliten hatten Mut, durch den Jordan zu gehen, weil sie sahen, Josua und die Priester stehen drin. Das sind die Ersten, wo absaufen. Und sie gaben Zeugnis dafür, dass sie Gott völlig vertrauten, dass Gott das Wasser halten wird. Und in deinem Leben Mut. Du musst mutig sein, damit andere Mut fassen. Andere sollen dich sehen, deinen Mut sehen und an dir sich auch selber eine Scheibe abschneiden und Mut fassen durch dein Handeln, das für jeden sichtbar stattfindet. Josua 3, 4, 6, 8, Kapitel 11, 4, 11. Steht alles in euren Ausarbeitungen, müsst ihr nicht aufschreiben. Lest es mal, das ist die Geschichte der Durchquerung des Jordans. Und lies es mal in der Perspektive, das ist eine so faszinierende Geschichte. Und es zeigt, dass ein Leiter standhaft ist und feststeht und Mut hat. Und er bleibt in der Gefahrenzone, bis die Gefahr vorüber ist. Jesus hat nicht vom Himmel her die Erlösung geleitet. Er kam selber auf die Erde. Er hat nicht einen Engel geschickt. Er kam selber auf die Erde. Er ging uns voran ins Tal der Todesschatten. Er ging in das Gestrüpp und Gebüsch der Schmerzen und Hoffnungslosigkeit und hat für uns den Weg freigekämpft. Und wir gehen hinter ihm her. Er hat den Glauben gehabt, dass es eine Auferstehung gibt. Und wir wissen heute, Christus ist auferstanden. Ich meine, ich hoffe, ihr glaubt es. Ne? Zumindest bekennen wir das an Ostern. Ja? Und deswegen haben wir Hoffnung. Ich hoffe, ihr habt Hoffnung. Ne? Aber wenn man manchmal die Christen so hört, dann denkt man, naja, so ganz so recht glauben sie wohl doch nicht an die Auferstehung. Ne? Mutig zu sein hat enorm viel damit zu tun, ob ich Gott wirklich vertraue. Wenn du kein erprobtes Gottesvertrauen hast, wirst du keinen Mut haben und kannst nicht wirklich leiten. Viele Leiter leiten mit Theorie. Oh, ich habe gelesen im Buch so und so. Und der Bruder so und so hat der Predigt das gesagt. Aber sie haben selber keinen Rekord, keine Auszeichnung auf der Brust hängen. Ne? Keine Löwen und Bären, ne, wie sie David umgebracht hat. Und Menschen folgen ihnen nicht nach. Es sei denn, es sind Menschen, die selber gern nur in der Theorie leben möchten. Unser Pastor ist klasse, der erzählt uns immer nur, was in Afrika passiert ist. Aber er erwartet nie von uns, dass wir nach Afrika gehen. Deswegen mögen wir ihn so. Mut gehört zur Leidenschaft. Ohne Mut gibt es keine Leidenschaft. Es ist einfach so. Und Mut kann man erlernen. Mut heißt nicht, ich bin 2 Meter groß und 1,50 Meter breit und habe Muskeln wie Arnold, ne? Und habe eine große Klappe oder sage, ich fürchte mich vor keinem. Ne? Mut, es gibt Leute, ich habe Leute gesehen, die sind so unscheinbar und so klein und so sehen eher so voll furchtsam aus, die sich überwunden haben in Situationen, Gott zu vertrauen, wo manche Schränke bei viel kleinen Sachen eingeknickt sind. Ne? Und da standen die fest, alte Omas und so weiter und so fort. Ne? Mut, die Witwe, die ihren letzten Groschen ins Opfer reinwirft. Die hatten Mut gehabt, ne? Sie hat gesagt, okay, Gott muss mich retten, ich kann mich nicht mehr retten. Das ist Mut. Mut zu haben, beim Opfer wirklich ein Opfer zu geben, das ist Mut. Und nicht zu sagen, ja, dann reicht es mir nicht. Sondern zu sagen, ich vertraue Gott. Ich meine, wenn Gott dir sagt, tu es. So, das führt uns zum weiteren Punkt, Gottvertrauen, Gottesbeziehung. Ein Leiter muss Gott persönlich und intim kennen. Wir werden in der nächsten Stunde darüber noch einiges mehr hören. Viele, die sich Leiter nennen, kennen eine Menge theoretischer Wahrheiten über Gott. Können dir enorm viel erzählen, weil sie 6 Jahre auf der Uni studiert haben. Ne? Griechisch, Hebräisch und Mikado und Domino. Aber sie haben noch nie mit Gott irgendetwas erlebt. Und wenn du Menschen wirklich leiten willst, dann musst du mit Gott was erlebt haben. Wir sind wieder an dem Punkt, die Menschen folgen nicht Titeln, sondern Taten und Mut. Was nützt dir das zu sagen? Ich habe ein Zertifikat, da steht drauf, Pastor Dr. Med, ne? Oder Dr. Theol oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Mittlerweile kannst du die Titel sogar kaufen im Internet. Ne? Doktortitel, theologisch, kriege ich bald jede 2 Wochen so ein Angebot. Ne? Kann ich mir meinen Doktortitel kaufen. Kleine Spende an der Universität irgendwo in Afrika. Ne? Dann kriegst du einen Doktortitel geschenkt. Ne? Schwachsinn. Aber viele brauchen das. Aber was nützt dir ein Doktortitel, wenn du mit Gott keine Verbindung hast? Wenn du mit Gott nichts erlebt hast? Und kein Mensch wird diesem Doktortitel nachfolgen. Und die, die es tun, da muss man sagen, die sind sowieso zu bemitleiden. Aber jemand, der selber echt unterwegs ist, sucht nach Menschen, die auch echt unterwegs sind. Aufrichtige Menschen spüren instinktiv, ob das, was du predigst, Erfahrung ist oder nur lauwarmes Blablabla. Ich habe mal gehört, da hat ein Mann in den USA seinen Job aufgegeben, ist in den vollzeitigen Dienst gegangen. Oh, tolle Geschichte. Ne? Was nützt denn das, wenn ich selber nicht erlebe? Ein Leiter, der mit Gott durchs Feuer geht, der mit Gott ins Wasser geht, der mit Gott in die Wüsten geht, strahlt Sicherheit und Kühnheit aus. Das ist etwas, was du nicht erlernen kannst, nicht kaufen kannst, dir nicht irgendwo mal durch eine Handauflegung abholst. Das ist etwas, was du durch das Leben mit Gott bekommst. Du kriegst einen Geruch, du kriegst eine Ausstrahlung. Da ist etwas und Menschen spüren das. Und Menschen merken das. Und das kannst du nicht machen. Und deswegen, wenn du andere leiten willst, wirklich leiten willst, dann sei bereit, mit Gott große Dinge zu erleben. Liefer dich selber Gott aus, täglich in deinem Leben. Vertraue ihm für alles, was in deinem Leben ist. Fang in den kleinen Dingen, in denen du vielleicht jetzt bist, an. Und du wirst Mut und Mut und Mut und Mut für größere und größere und größere Sachen kriegen. Und umso mehr Menschen wirst du beeinflussen. Und das verlangt von uns eben, Zeit mit Gott zu verbringen, sein Wort zu kennen, mit ihm zu sprechen und wenn es darauf ankommt, es zu wagen, ins Wasser zu springen. Aber wir werden mehr in der nächsten Stunde noch darüber hören. Es gibt im Englischen diesen Satz: Your attitude determines your altitude. Das heißt, deine Einstellung bestimmt deine Höhe. Es ist eigentlich aus dem Fliegerenglisch. Ne? Deine Lage in der Luft bestimmt deine Höhe, deine Flughöhe. Und deine Einstellung entscheidet ganz maßgeblich über den Grad deiner Leidenschaft. Einstellung und Grad der Leidenschaft. Was für eine Einstellung hast du? Was für eine Grundeinstellung hast du im Leben? Bist du eher positiv oder bist du eher pessimistisch? Bist du Optimist oder hast du eher eine pessimistische, negative Lebenshaltung? Kritisch, vorsichtig, zaghaft? Bist du unternehmenslustig, offen für neue Dinge oder eher phlegmatisch und möchtest eher in Ruhe gelassen werden und bist froh, wenn du dir nicht laufend Neues antun musst? Bist du zufrieden mit dem, was du bisher erreicht hast in deinem Leben? Oder ist eine heilige Unzufriedenheit in dir ein beständiger Hunger nach mehr, nach neuen Ufern, nach neuen Sachen? Das ist sehr wichtig. Wenn diese Dinge in deinem Leben nicht sind, dann hast du eine Einstellung, die dir nicht erlaubt, eine besonders hohe Flughöhe als Leiter zu kriegen. Das ist keine Diskriminierung, das sind einfach Fragen, die man sich stellen muss. Und viele werden durch unsere Systeme, unsere Schulsysteme in Leiterpositionen gebracht, weil sie nichts weiter tun, als gut auswendig lernen. Und im entscheidenden Moment dieses Wissen abrufen können. Aber es wird sehr wenig getan, um echte Leiterattribute in den Menschen hervorzubringen. Und das sind oft Leute in Amt, Ehren, Würden und Positionen, die diese ganzen Kriterien überhaupt nicht erfüllen. Guck dir mal die meisten unserer Politiker an. Es ist erschreckend zu sehen, wie viele Politiker Lehrer sind, Beamten sind. Und das sind Leute, die vom Natur. Warum wird jemand Beamter oft? Das hat man auch vorher gesagt, werd Beamter, hast du einen sicheren Job dein Leben lang. Ich will jetzt hier nicht gegen die Beamten gehen. Ja? Ich war auch 4 Jahre Beamter. Und man hat mir ein lebenslanges Beamtentum angeboten. Und da war ich noch kein Christ. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht verblöden. Ich hoffe, dass die Tapes nicht in falsche Hände geraten. Aber Gott liebt die Beamten. Ich möchte es einfach mal sagen, wo immer ein Beamter jetzt das hört, hab keine Verdammnis, Gott liebt dich. Und das ist ja Hoffnung. Ne? Verlass deinen Beamtenstatus und werde Unternehmer, Unternehmer Gottes. Okay? Lenken dich deine Stimmungen, wir sind immer noch bei der Einstellung, und Gefühle, oder lenken dich Prinzipien und Träume, egal was du fühlst. So viele Menschen lassen sich von ihren Gefühlen und Stimmungen leiten. Ach, ich fühle mich nicht so, ach, es ist so schwer und es ist so grau und jetzt ist schon 3 Wochen hat die Sonne nicht mehr geschienen. Ne? Und oh, ich fühle mich heute Morgen so schlecht und so schwach. Und wenn du Leiter sein möchtest, sollten diese Dinge für dich irrelevant werden. Ich liebe die Sonne von ganzem Herzen. Ich hasse graue Tage und Regen und die Kälte hier. Ne? Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich trotzdem nicht das tue, was Gott mir aufgibt zu tun. Und das freudig tue, gerne tue. Ich fühle mich oft danach, alles hinzuwerfen. Ich fühle mich oft danach auch zu sagen, Mensch, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum habe ich eigentlich meinen Job verlassen? Da war alles so schön berechenbar und okay. Und wenn Gott dich ruft, dann gehst du. Und wenn ein Traum wirklich in dir brennt, dann lässt du dich nicht mehr abhalten. Egal wie du fühlst, dann bist du imstande, deine Gefühle, du lernst es, sie auf die Seite zu stellen, sagen, ich achte auf meine Flughöhe. Man kann es lernen. Man kann es lernen. Das ist proaktives Leben. Wenn wir auch mal lernen über. Ich lasse mich nicht von meinen Gefühlen dominieren, sondern ich bin Herr über meine Gefühle. Ich kann entscheiden, ob sie mich bestimmen oder ich sie bestimme. Deswegen sollte ein Leiter eine offensive Grundeinstellung haben. Die Einstellung strahlt nämlich nach außen ab und zieht Menschen an oder stößt sie ab. Und wir haben schon mal gelernt, Leiter können Menschen und sollen Menschen dahin leiten, wo sie von alleine nicht hingehen. Aber wenn du da auch nicht hingehst, wer soll dir nachfolgen? Okay, ein Leiter sollte freundlich und geduldig sein. Das kam auch ein paar Mal hier vor. Ein guter Leiter ist freundlich und geduldig, ungefähr so wie ich. Ne? Freundlichkeit zieht Menschen an und Geduld gibt Menschen Mut, Fehler zu machen und auch aus ihnen zu lernen. Wenn Menschen wissen, dass du als Leiter Geduld hast mit ihnen, dann haben sie eine sichere Atmosphäre, in der sie auch wirklich lernen können. Es ist extrem wichtig, dass du eins lernst, wir alle, jeder von uns, wir lernen nur wirklich tief, indem wir Fehler machen. Die wenigsten lernen dadurch, dass wir etwas lesen und sagen, ah, jetzt habe ich es kapiert. Sondern wir lernen dadurch, dass wir Fehler machen. Und wir müssen auch hier in Deutschland, wo man das uns so ausgetrieben hat, teilweise auch lernen, dass Fehler etwas Positives sind, wenn wir richtig damit umgehen. Bei Gott sowieso, ne? Aber wir müssen es lernen. Gott weiß es, er muss es nicht mehr lernen. Aber wir müssen lernen, dass Fehler etwas Positives sind. Und wenn ich aus meinem Fehler etwas lerne, dann ist der Fehler sogar ein wertvolles Kapital. Und das braucht Geduld. Du musst Geduld haben mit denen, die du leitest. Und du musst auch Geduld mit dir selber haben. Manchmal haben wir mit uns selber keine Geduld. Wir machen uns fertig, wir bringen uns unter Leistungsdruck. Wir sind sauer auf uns selber, wenn wir Fehler machen. Aber du wirst vieles nicht lernen, ohne dass du einen Fehler machst. Gott weiß es. Deswegen heißt es, der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. So gib dir diese Freiheit, gib denen, die du leitest, diese Freiheit. Und sei freundlich. Auf der anderen Seite darf Freundlichkeit und Geduld aber nicht verwechselt werden mit Menschenfurcht und einer Tante-Emma-Laden-Mentalität. In vielen christlichen Kreisen ist zum Beispiel Leistung absolut verpönt. Also ich war jetzt gerade 2 Tage auf einer christlichen Tagung wieder und da hat es mir schon teilweise wieder die Fußnägel rückwärts aufgerollt. dem Marco auch, ne? So, wenn dann über Vision und über große Träume gesprochen wurde, wo dann plötzlich die Stimmen aus dem Untergrund hochkamen, ja, aber wir Christen berufen, den Mantel der Demut zu tragen und klein ist auch fein. Und das sind so Dinge, du spürst schon, wo dieser Gestank herkommt und du kriegst eine Wut ohne Gleichen in dir. Ne? Und du merkst, das ist dann wieder eine Tendenz, wo man die Unterdurchschnittlichkeit, das Labbedudliche, die Unexzellenz geistlich anstreicht, als Demut verkauft und als christliche Schlichtheit verkauft. Und das ist es einfach nicht. Gott ist darüber überhaupt nicht glücklich. Und diese Leute werden sich noch ganz schwer umgucken. Ich sage immer, sie gleichen dem Mann, der sein Pfund genommen hat und es vergraben hat. Und er kam sich furchtbar schlau und furchtbar clever vor dabei. Und hat wahrscheinlich über die anderen zwei gelacht, die Dummköpfe, die mit ihren Pfunden Handel trieben. Und gedacht, die werden sich noch umgucken, wenn die ihr Pfund verlieren. Haha, ich habe meins noch. Ich bin überzeugt, wenn die ihre Pfunde verloren hätten, die hätten trotzdem Lohn bekommen. Wisst ihr warum? Weil Gott hätte gesagt, hey, ihr habt es wenigstens gewagt. Und das zeichnet euch aus. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Altes Sprichwort. Das steht zwar nicht in der Bibel, aber ist trotzdem wahr. Ne? Viele Weisheiten, du findest in den Sprüchen, findest du dieses Sprichwort in einer etwas anderen Form. Viele dieser volkstümlichen Sprichwörter findest du zum Beispiel in der Ausgangsform echt in den Sprüchen. Okay? So, und deswegen gibt es auch Momente, wo wir zum Beispiel vielleicht, wenn wir einen Hauskreis, eine Gemeinde oder was auch immer leiten, auch an einen Punkt kommen müssen, wo wir Fehler, die in einer Weise gemacht werden, wo jemand nicht lernen möchte, wo er seine Fehler noch verteidigt, wo er noch stolz ist darauf, das auch zu adressieren. Da kommen wir wieder zu dem anderen Punkt, Menschenfurcht. Ein Leiter sollte keine Menschenfurcht haben. Ein Leiter muss auch bereit sein, Accountability, Verantwortungsbewusstsein vom anderen einzufordern, zu sagen, hör mal, das war der Job, das sind die Abmachungen, ich trainiere dich, ich gebe dir Raum, ich gebe dir Space, das und das zu tun, du darfst Fehler machen, aber ich sehe, dass du eigentlich gar nicht lernen möchtest, ne? Und du willst beharren auf deinen Unterdurchschnittlichkeiten, du verteidigst das auch noch. Ne? Und da müssen wir dann auch Klartext reden. Das hat nichts mit Unfreundlichkeit zu tun, sondern das hat etwas auch mit Verantwortlichkeit zu tun. Wir haben Verantwortung, auch als Leiter, gegenüber dem Material und den Menschen, die Gott uns anvertraut haben. Wenn ich das nicht tue, dann verweigere ich dem anderen eigentlich auch die Möglichkeit zu wachsen und zu lernen. Amen. Es ist interessant, Jesus war auch kein so ein Leisetreter. Ne? Jesus war voller Liebe, war vollkommen. Und trotzdem, in Matthäus 17,17 sagt Jesus, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange muss ich bei euch sein? Er beschimpft seine Jünger so, ne? Warum? Weil sie nach fast 2,5 Jahren immer noch nicht in der Lage waren, so einen armseligen Dämon auszutreiben. Weil wenn das furchtbar schwer gewesen wäre, wäre Jesus nicht so sauer gewesen. Ja? Jesus war auch sehr freundlich zu den Jüngern, aber hier ist ihm einfach der Kragen geplatzt. Ne? Und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Und da hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, aber Jesus. Wie kannst du so umgehen mit den armen Jüngern? Jetzt hast du sie furchtbar erschreckt und jetzt brauchen sie erstmal Seelsorge. Ne? Jesus hat sie trotzdem geliebt, das ist der Unterschied. Und die Leute sollten spüren, dass auch wenn du sie korrigierst, dass du sie liebst. Dass du sie liebst. Ne? Und manchmal ist es eben auch dran, dass wir jemanden aus seiner Funktion rauslösen. Das ist hart, aber auch das muss sein als Leiter. Du musst den Mut auch haben zu sagen, okay, hire and fire. Ne? Ja, das ist. Und das sind Dinge, die in christlichen Gruppen, das ist so oft, wir sind doch Christen, das dürfen wir nicht tun. Lass doch den Bruder sein, die ist doch egal. Er macht es doch für den Herrn, schau doch seine Motivation. Und was ist das Resultat? Wir haben dann so Hatschi-Fatschi-Luschen, Gruppen, Gemeinden, ne? Wo Leute echt, die wir retten möchten, kommen rein und sagen, was da bleibe ich doch nicht. Ne? Guck mal, Gott möchte so viele Menschen draußen noch erreichen. Und guck dir mal, die viele Menschen sind in ihrem Kopf ja keine Dummköpfe oder irgendwelche dummen Menschen. Und die kommen doch nicht an einen Ort, wo sie selber schon ein gewisses Niveau haben, auf Niveau Null runtergezogen werden. Da geht niemand hin. Oder sehe ich das falsch? Warum sind in vielen Gemeinden so wenig selbstständige Unternehmen? Weil viele, und nicht weil die Unternehmer sagen, ich habe keinen Bock auf Kirche oder keine Zeit, aber weil viele auch sagen, das bringt mir nichts. Da wäre ich nicht angesprochen, da wäre ich nicht abgeholt, intellektuell, geistig. Und das ist so. Und darüber müssen wir uns auch mal Gedanken machen. Und es ist nicht so, dass Gott uns nicht Segen will, die Kraft geben will, das zu ändern. Gott will, oft wollen wir nicht. Und das sollten wir ändern. So, ein letztes noch, sei großzügig. Ein guter Leiter ist immer großzügig in seiner Handlungsweise, im Lob, in der Behandlung seiner Mitarbeiter und im Geben. Menschen fühlen sich in einer großzügigen Umgebung wohl. Und du ziehst dann auch großzügige Menschen an und wir dienen einem großzügigen Gott. Was passiert, wenn wir nur kleinlich und eng und engstirnig sind? Dann ziehen wir genauso solche Leute an. Wenn wir uns im letzten Loch treffen und dort unseren Gottesdienst feiern, dann kommen auch nur Leute, die sich im letzten Loch wohlfühlen. Wenn wir überall nur knapsen und sparen, dann kommen auch die Knapser und sparen. Wenn du dann sagst, wir bräuchten mal wieder eine neue Anlage, dann sagt vielleicht einer, ja, ich habe beim Krempeltempel habe ich gesehen, gab es eine 20 Jahre alte PA-Anlage für 5,50 Euro. Ne? Ihr lacht, ich habe das alles selber erlebt. Ich war früher, ich sage jetzt nicht, ich weiß ja nie, wo die Tapes hingehen, ne? Also in einer freikirchlichen Denomination. Ne? Wir haben den Sperrmüll, sind wir abgeklappert, um Einrichtungsgegenstände für die Gemeinde zu finden. Ne? Ja, und wir waren noch stolz, wenn wir was Tolles gefunden hatten. Wir haben gesagt, hey, super, Herr. Ne? Wir haben so ein uraltes Glasregal irgendwo ausgegraben. Das haben wir dann mit so Holz, diesem PVC, beklebt. Ne? Und fanden das total schick. Ne? Wenn ich heute dran denke, da, oh Gott, habe ich. Aber ihr hättet mal sehen müssen, was für Leute wir angezogen haben. Wir haben genau solche Leute angezogen. Großzügig. Gott, wir dienen einem großzügigen, liebenden Vater. Er ist großzügig zu uns und wir sollen großzügig sein. Und noch was Hässliches, als Leiter musst du auch lernen, großzügig zu geben. Oh. Wenn du als Leiter nicht großzügig gibst, wirst du nie erwarten können, dass die du leitest, großzügig geben. Und du musst noch nicht mal denen sagen, was du tust und nicht tust. Das ist ein unsichtbares Gesetz. Und für mich bedeutet es einfach, dass ich als Pastor im CZK versuchen muss, alle im Geben zu übertreffen. Ich gebe viel. Aber ich weiß, wenn ich es nicht mache, könnte ich sonntags nicht hinstehen und sagen, hier, gebt euer Opfer. Du hast keine innere moralische Autorität. Auch wenn du denkst, das merkt ja keiner. Ne? Gott merkt es und Gott reagiert auch. Ich habe vor einem Jahr hatten wir hier in den Räumen eine Israel-Konferenz mit dem Netzwerk. Ich habe mir 50, da war noch die Mark, die gute deutsche Mark, abgehoben, weil ich abends noch lecker chinesisch essen wollte. Und uns haben noch, ich glaube, 3000 Mark gefehlt im Opfer, um die Kosten zu decken. Und ich war für das Opfer zuständig. Und ich habe gebetet und dann sagte der Herr zu mir, Uwe, ich will, dass du die 50 Mark, die du hast, ins Opfer wirfst. Ich glaube gar nicht, wie ich mit Gott rumverhandelt habe. Hey, ich will doch chinesisch essen hinterher und ich bin so hungrig und Gott und nein und ich habe doch da noch 20 Mark und so. Es war unglaublich, gell? Also es ist schon, ne? Und Gott sagt, tu's oder brauchst gar nicht mehr weiterbeten. Und ich habe die 50 Mark reingeworfen und es haben 3200 Mark gefehlt. Wisst ihr, was im Opfer drin war? 3250 Mark. Also ich habe wirklich, ich habe dann von dem einen Diakon den Zettel, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich habe dreimal hingucken müssen. Ne? Und das ist keine Story, das ist wirklich wahr. Ne? Und das ist das, Gott guckt drauf. Das sieht ja Also nochmal fürs Mikrofon. Ina hat gerade gefragt, ob ich sie wieder rausgeholt habe. Okay, Ina, wir haben nachher mal ein Gespräch. Ilka sagt, mein Bernhard, er muss besonders aufpassen, weil er Ina mit dem Ohr hat. Okay, deshalb merke, man kann Menschen nur so weit bringen, wie man selber ist. Du wirst niemals erwarten können, dass Menschen über dein Level hinaus wachsen und dir dann immer noch folgen. Niemand wird das tun, was du nicht selber tust. Und wenn einer über dein Level hinaus wächst, können zwei Dinge geschehen. Erstens, die Person, die du bisher geleitet hast, ist unter deiner ausbildenden Hand fertig geworden, im positiven Sinne. Du kannst ihr nichts mehr beibringen, was in deiner Kapazität als Leiter liegt. Und es ist nun Zeit, dass diese Person entweder selber einen Dienst leitet oder vielleicht unter einen noch höher angesiedelten Leiter kommt zum Finish, zur Endbehandlung. Aber du kannst dann sagen, du hast einen großartigen Job gemacht. Wenn du den dann loslässt, ihn freilässt, dann ist es wunderbar. Das ist der einzigste Grund, sage ich mal, wo jemand dich übertreffen kann. Aber das andere, kritische ist, wenn du dich selber nicht mehr als Leiter weiterentwickelt hast, obwohl du die Kapazität und Fähigkeiten hättest, dann wird es zu Krisen kommen, wenn Leute über dein Level wachsen. Wenn die Person, die dann cleverer ist, weiser ist, integrer ist als du, wird automatisch nach deinem Leiterposten streben. Gar nicht mal im Bösen, es wird auf natürlichem Weg geschehen. Die Menschen um dich herum, die du bisher geleitet hast, werden sehen, dass die größere Salbung dort ist und werden sich automatisch dieser Person zuwenden. Und dann wird Krieg ausbrechen. Und das ist ein Grund, warum so viele Gemeinden sich gespalten haben. Wo Leiter nicht erkannt haben, dass sie sich selber weiterentwickeln müssen. Sie aufgehört haben, sich selber zu entwickeln und erwartet haben, dass die anderen sich aber weiterentwickeln. Und einige haben es getan und waren dann größer als der Leiter. Und dann kommt es zum Krieg. Du findest die Geschichte in der Bibel, ne? König Saul und König David. Ganz klassischer Fall. Das passiert, wenn du dich als Leiter nicht mehr weiterentwickelst, wenn du mit 40, 50 oder 60 in Rente gehst. Dann schaufelst du dir dein eigenes Grab. Deswegen sollte ein Leiter immer seinen Leuten wenigstens eine Nasenspitze voraus sein. Gott wird dir helfen dabei. Der einzige Aspekt ist der, du hast wirklich jetzt jemanden trainiert, der die Fähigkeiten auch hat zu mehr als du. Und das, da gehört Noblesse dazu zu sagen, okay, hey Marco, du hast ein höheres Level jetzt erreicht als ich. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Geh zu ihm und lern dort noch was. Oder für dich ist jetzt Zeit, einen Dienst anzufangen. Oder für dich ist sogar Zeit, meinen Dienst zu übernehmen. So, da möchte ich auch gleich an den Marco abgeben. Er wird den Sack noch zumachen. Vielleicht machen wir mal ganz kurz das Fenster auf, ja?
Ich möchte einfach zum Abschluss noch ein paar Sachen euch mitgeben zum Thema Herausforderungen von Leitern. Und möchte da mal so fünf Bereiche rausgreifen, von denen ich glaube, dass das ganz generell Bereiche sind, die für jeden, der in Leiterschaft steht, jeder, der Einfluss hat, der Verantwortung hat, Punkte sind, mit denen er auf dem Weg seines Wachstums in Leiterschaft auseinandergesetzt wird, zu kämpfen hat und damit auch klarkommen muss. Das sind einfach mal fünf Sachen, die ich da rausgegriffen habe. Der erste Punkt ist der Umgang mit Erfolg. Jeder, der in Leiterschaft steht, soll Erfolg haben. Gott wünscht sich Erfolg, dass die Vision, die er ihm gegeben hat, umgesetzt wird. Aber so Erfolg bringt eben auch gewisse Gefahren mit sich. Gefahr, dass man stolz wird, Gefahr, dass man den Erfolg auch ein Stück weit als Ersatz benutzt für eine persönliche Beziehung zu Gott. Das Geliebtsein, das Anerkanntsein, einfach als Mensch, so wie man ist, und man wird praktisch fast sowas wie erfolgssüchtig oder arbeitssüchtig. Und insofern, denke ich, ist das eine ganz große Herausforderung, die wir uns einfach von Anfang an bewusst sein sollen. Dass wir uns Erfolg wünschen, dass wir Erfolg auch nicht verteufeln, Erfolg nicht was Negatives ist, aber dass wir uns der Gefahr, die Erfolg mit sich bringt, bewusst sind. Ich habe das mal so formuliert, nichts ist so verführerisch und tückisch wie geistlicher Erfolg. Vor allem bei dem geistlichen Erfolg ist das oft so eine Gefahr. Wir haben das Ziel, eine Gemeinde zu bauen, wir haben das Ziel, irgendein Projekt in der Gemeinde zu leiten, und plötzlich wird dieses Projekt oder diese Aufgabe so wichtig, dass wir zum Beispiel gar keine Zeit mehr haben, einfach nur persönlich Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für Leiterschaft, dass wir uns das, den Anker haben innerlich und sagen, meine Beziehung zu Gott ist nicht in erster Linie eine Arbeitsbeziehung. Meine Beziehung zu Gott findet nicht in erster Linie durch meinen Dienst statt, sondern die findet statt auf persönlicher Ebene. Ich denke, dass das zum Beispiel eine gute Sache ist, wenn man sich als jemand, der in geistlicher Leiterschaft und Verantwortung steht, sagt, ich nehme mir eine gewisse Zeit in der Woche, wo ich nicht jetzt bete um meinen Dienst rum, um meine Arbeit rum, um meine Aufgaben, sondern wo ich einfach Zeit mit Gott verbringe, wo ich Gott in mein Herz reinreden lasse, wo Gott zu mir reden kann, ohne dass ich jetzt eine Vision habe oder das Verlangen habe, Antworten auf irgendwelche Fragen zu bekommen. Bibel zu lesen, um irgendwas vorzubereiten, eine Predigt oder sonst was. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man diesen Entschluss trifft, um nicht eingenommen zu werden, verschluckt zu werden von Arbeit. Denn sobald man in Leiterschaft und Verantwortung steht, wird es oft so viel, dass man bis in die Puppen arbeiten kann. Und wenn es dann Spaß macht, ist es ja noch gefährlicher. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das lernen, dass wir Erfolg nicht zum Ersatz machen für eine persönliche Beziehung zu Gott. Ein Dienst, eine Aufgabe, ein Projekt, etwas, das Gott heilig ist, kann uns das größte Hindernis werden, wenn wir es zum eigentlichen Ziel machen und bei unserer Arbeit nicht allein auf Jesus ausgerichtet bleiben. Einfach so der Punkt, wir wollen wirklich persönliche Beziehung zu Gott als Priorität unseres Lebens haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert könnt, vor 4-5 Wochen bei einer Predigt habe ich mal eine Auflistung gegeben von Prioritäten, von Prioritätsbereichen. Und der erste Prioritätsbereich bei jedem, besonders bei Leitern, ist die persönliche Beziehung zu Gott. Der zweite ist die Familie oder die Ehe. Der dritte ist der Beruf und der vierte die Gemeinde. Und das gilt genauso auch für jemanden, der in geistlicher Verantwortung steht, also zum Beispiel sogenannte Vollzeit, auch wenn der Begriff nicht unbedingt der passende ist. Aber wenn du, selbst wenn du in geistlicher Verantwortung stehst, kommt dein Job, den du als Pastor oder was weiß ich hast, letztlich an dieser vierten Stelle, nach der Familie und nach deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Und ich denke, dass das wichtig ist, dass diese Prioritäten klar sind und auch immer wieder erfrischt werden. Zweiter Herausforderung ist Menschengefälligkeit. Uwe hat da schon einiges dazu gesagt. Ich denke, als Leiter stehst du in der Gefahr, das zu tun, was andere gerne getan haben wollen, um das Votum der Masse zu haben, um beliebt, um anerkannt zu sein. Die Gefahr bei einem solchen Leitungsstil ist, du hast vielleicht eine große Masse hinter dir, aber du wirst irgendwann ausbrennen, weil du kannst es nicht allen Leuten recht machen. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 11, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht ist. Jeder, der in Leiterschaft steht, wird ausbrennen, wenn er nicht sich bewusst ist, dass er nur das Joch Jesu trägt. Dass er Gott fragt, was ist meine Aufgabe, was soll ich tun? Und dieses Ziel auch im Auge behält. Und es schließt so ein bisschen mit ein, was ich hier formuliert habe. Jesus hat uns nicht gerufen, den Erwartungen von anderen zu genügen. Jesus hat uns nicht gerufen, den Erwartungen von anderen zu genügen. Wenn wir das tun, brennen wir aus. Wir müssen es lernen, in Liebe Nein zu sagen und Gottes Auftrag in unserem Leben gehorsam zu sein. Das hat sehr viel damit zu tun, dass ich lerne, auf eine gesunde Art und Weise mit Erwartungen von anderen Menschen umzugehen. Dass ich lerne, Anfragen, auch gute Anfragen, auf eine gesunde Art und Weise nicht an mich rankommen zu lassen. Das weckt vielleicht bei manchen ein gewisses Unverständnis. Und du musst lernen, als Leiter mit dem umzugehen. Du musst lernen, als Leiter Grenzen zu ziehen. Das fängt schon bei deinem persönlichen, privaten Leben an. Du kannst als Leiter nicht dein ganzes privates Leben in deinen Dienst reinstecken, sondern du musst irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, jetzt ist auch mal Schluss, jetzt muss ich auch mal ausspannen, jetzt muss ich mal was ganz anderes machen. Und das heißt eben, dass du auch Nein sagen musst zu Anfragen, zu Anforderungen, die kommen. Man könnte jeden Abend für irgendwelche Leute beten. Und es ist wichtig, dass wir uns im Klaren sind, was ist mein Auftrag, was ist mein Dienst? Und dass wir das tun, denn das ist das, was Gott ehren wird. Und nicht, wenn wir alles mögliche Gute tun und dabei irgendwann mal kaputt gehen. Die dritte Herausforderung ist der Umgang mit Macht. Leiterschaft ist Einfluss und hat deswegen mit Macht zu tun. Gott will, dass wir Einfluss ausüben, dass wir unsere Umgebung beeinflussen auf eine gute Art und Weise. Das bringt die Gefahr mit sich, dass wir Macht missbrauchen, dass wir Macht ausüben, um über anderen zu stehen. Die Wurzeln von einer solchen Grundhaltung, von einem solchen Machtstreben sind Angst und Stolz. Für mich ist es immer wieder die Frage, dann, dass ich zu Gott gehe und sage, wo, und das entdeckst du dein ganzes Leben über, wo sind in meinem Herzen noch diese beiden Grundhaltungen verborgen? Wo ist in meinem Herzen Angst da? Vielleicht Angst vor anderen Menschen, vielleicht sogar Angst vor Gott. Das ist ein Eingangstor für dieses Machtstreben, weil ich nicht mehr integer bin, ich mache zu und stelle mich entweder über andere oder unter andere. Ich bin stolz und will deswegen Macht ausüben. Wir wollen besser sein als andere und über ihnen stehen. In dem Maß, wie wir einen Namen aus uns machen wollen, in dem Maß wird unser Dienst verdorben sein. Gehen wir noch gerade mal in die Bibel. Das ist zum Beispiel eine der ganz wesentlichen Grundhaltungen, die Jesus bei den Pharisäern kritisiert. In Johannes 7, Vers 18, da sagt Jesus zu den Pharisäern, Johannes 7, Vers 18, wer im eigenen Namen spricht, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und in ihm ist keine Falschheit. Wir suchen unsere eigene Ehre in dem Maße, wie wir noch nicht ganz vor Gott aufgegeben haben. In dem Maße, wie wir noch aus uns selber was machen wollen. So ein bisschen der Punkt, über den Uwe die letzten zwei Male im Gottesdienst gesprochen hat. Ja, dieses Wüstenerlebnis, wo du plötzlich merkst, du bist geliebt von Gott. Auch im tiefsten Tal. Du bist geliebt von Gott, auch wenn du ihm nichts mehr bieten kannst. Und an dem Punkt reißt Gott oft solche Wurzeln von Angst und Stolz raus. Weil wir merken plötzlich, wir können Gott eh nichts bringen, wir können vor anderen eh nichts leisten. Und an dem Punkt merken wir, hey, alles, was ich will, ist letztlich nur das, was Gott mir gegeben hat. Weil alles andere bringt es letztlich nicht. Und an solchen Wüstenerlebnissen, das sind oft ganz zentrale Ereignisse, an denen Gott an unserem Herzen arbeitet und uns vorbereitet, mit Macht richtig umzugehen. Wenn wir das nicht erlebt haben, wenn wir uns dieser bedingungslosen Liebe nicht bewusst sind, dann wird, sobald Macht an uns rankommt, sobald Einfluss an uns rankommt, wird es was sein, wo wir wie vergiftet werden. Wir schmecken das und oh, das fühlt sich ja cool an, die hören mir zu und das ist ja cool, Leute zu beeinflussen. Und du wirst immer so ein bisschen dein eigenes Ding versuchen, dabei rauskommen zu lassen. Der vierte Punkt, Herausforderung von Leiterschaft, ist Unabhängigkeit vom Heiligen Geist. Ich denke, das ist so ein Punkt, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Der Uwe hat schon von dieser Leitertagung oder von dieser Tagung, auf der wir jetzt gerade waren, erzählt. Es gibt im christlichen Bereich so diese zwei Extreme. Die einen, die aus Angst davor, unabhängig vom Heiligen Geist zu sein, schmeißen sie alles, was Struktur und Planung und Strategie ist, über Bord und sagen, wir müssen jetzt nur noch den Heiligen Geist wirken lassen. Und dann hast du einen Haufen planloser Dinge, wo im Moment vielleicht was erlebt wird, aber wo letztlich keine spürbaren Resultate rauskommen. Und dann gibt es die anderen Extremen, die sagen, gerade bei uns in Deutschland, ja, mit dem Heiligen Geist, da haben wir es nicht so. Wir machen solide Arbeit, aufs Wort gegründet und so weiter. Ja? Und dann hast du da Früchte, aber das ist nicht wirklich ein Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht wirklich das, was Jesus getan hat und was Jesus auch von uns haben will, wenn wir seine Jünger sind. Und ich glaube, wir müssen dann einen gesunden Mittelweg finden, dass wir lernen, die Gaben, die Fähigkeiten, die natürlichen Talente, die Gott uns gegeben hat, einzubringen, umzusetzen und uns doch immer bewusst sind, was wir tun, ist letztlich Bau des Reiches Gottes, der weit über das hinausgeht, was wir menschlich tun können. Wo Gott uns auch immer wieder an Punkte stellt, wo er sagt, hey, ich gebe euch Aufgaben, die ihr nicht umsetzen könnt. Das, was wir zurzeit auch in der Gemeinde so erleben im Bereich Finanzen, im Bereich Aufgaben und Projekte, die Sache in Remchingen mit den Street Angels, wo wir plötzlich merken, das sind alles Dinge, wir können sie aus eigener Kraft nicht machen. Aber Gott führt uns da rein. Und was wir tun, ist, wir wollen mit den Gaben, die wir haben, solide planen. Wir wollen Gefäße bauen, Instrumente schaffen, mit denen wir das umsetzen können, was Gott tun will. Und wir wissen doch, wir können es in eigener Kraft nicht machen. Leiterschaft im Reich Gottes basiert nicht auf meinen eigenen Fähigkeiten, sondern der Kraft und Berufung Gottes. Deswegen muss unsere erste Lebenspriorität eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist sein. Nur so kann unser Dienst echt sein. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weshalb wir euch diese Tests machen lassen. Ich habe ein, zwei Anfragen bekommen, nicht nur von euch, sondern auch von anderen. Ja, sind diese Tests überhaupt gut und können wir das machen und so weiter? Ich glaube, dass solche Tests hilfreich sind. Aber ich würde mich auf solche Tests nicht verlassen. Wenn bei diesem Persönlichkeitstest jetzt zum Beispiel rauskommt, ihr seid INTJ, das bin ich zum Beispiel, ich werde euch erklären, was das heißt später mal, dann kann ich mich jetzt nicht in eine Schublade packen und sagen, ja, ich bin ein introvertierter Typ und weil ich introvertiert bin, kann ich bestimmte Aufgaben nicht machen. Sondern Gott sagt, du hast die Persönlichkeit, aber wenn ich dich herausfordere, extrovertiert zu sein, dann bist du das. Weil ich in dir lebe und weil ich mehr kann als das, was du als Mensch kannst. Aber es hilft mir zu verstehen, wie ich tick. Und insofern ist es eine Hilfe, Reich Gottes zu bauen und es in den Dienst und in die Abhängigkeit des Heiligen Geistes zu stellen. Der letzte Punkt, Projekt statt Beziehungsorientierung. Das hat auch ein bisschen was mit einer Typfrage zu tun. Es gibt Menschen, die sind von ihrer Persönlichkeit mehr beziehungsorientiert. Es gibt Menschen, die sind mehr projektorientiert. Wichtig ist grundsätzlich, dass wir uns im Klaren sind, im Reich Gottes geht es immer zuerst um Menschen. Nicht um ein Projekt oder eine Gemeinde. Nicht um irgendeine Sache, sondern es geht darum, in Menschen zu investieren. Wo unser Dienst nicht Menschen fördert, geht er am Ziel vorbei und bringt keine bleibenden Früchte. Okay, so viel mal zu Herausforderungen. Wir werden nächstes Mal noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf den Prozess, was den Wachstumsstufen eines Leiters angeht. Uwe hat da schon ein bisschen was angesprochen, aber wir wollen das jetzt nicht irgendwie reinpressen und in Kürze der Zeit irgendwie ein Thema durchziehen. Okay, ich denke, gibt es von euch irgendeine Frage, irgendein Feedback kurz, sonst beten wir und machen den Sack zu, wie Uwe schon gesagt hat. Okay. Vater, wir danken dir, dass du uns herausforderst, zu wachsen. Dass du uns herausforderst, so zu werden wie Jesus. Und wir sagen dir das heute Abend, dass wir werden wollen wie er, dass wir so werden wollen, dass wir ein echtes Licht sind, dass wir Vorbilder sind, dass wir vorangehen. Und Jesus, wir sagen dir, dass wir dazu nicht die Kraft haben und dass wir dich brauchen. Aber wir wollen den Entschluss treffen, dass wir Leiter werden. Dass wir solche werden, die du gebrauchst, Einfluss zu nehmen und diese Welt zu verändern. Und wir wollen dich bitten, dass du jeden an die Hand nimmst, da wo er steht und führst, Schritte führst. Dass dieses Seminar dazu beiträgt, dass wir vorwärts kommen, weiterkommen. Jeder da, wo er steht. Danke, dass du auch all das Teaching von heute Abend weißt. Bitte dich, dass du kommst und dass du es gerade jetzt die nächsten Tage einfach lebendig werden lässt, dass wir in Situationen gestellt werden, wo wir lernen können, das umzusetzen. Danke, dass du mit uns in den Abend und in die Nacht gehst und dass du uns behütest. Amen.